war vor 2 Wochen in dem Solana Ecosystem Call, weil die haben den hier live bei uns im Hub ausgestrahlt. Und einfach Brian Johnson war Gast. Also der war jetzt nicht bei uns im Hub, der hat sich digital dazu geschaltet, weil der macht jetzt irgendwas mit Solana. Und dementsprechend war der da einfach zu Gast live und hat einfach...
GM-Freunde, Marvin hier mit einer neuen Podcast-Episode, natürlich WikChick030 auch dabei. Und heute haben wir ein bisschen reflektiert, war fast schon eine Therapiesession zu der reduzierten Frequenz des Podcasts selbst und warum wir das Ganze machen, wie wir gerade das Content-Thema denken, aber dann auch den Übergang gemacht in aktuelle Themen wie zum Beispiel Decentralized Science oder der Lifehacking-Trend mit Brian Johnson. Und der macht irgendwie auch was mit Solana. Klar, auch mussten wir sprechen über Apple Vision Pro und Sora zum Ende. Ja, es war eine interessante Folge und auch ein wichtiges Kapitel, was wir jetzt starten mit der Neuausrichtung. Und in diesem Sinne viel Spaß und wir freuen uns auf euer Feedback. Die Content-Muskeln trainieren, das ist auf jeden Fall etwas, was top of mind ist, gell?
Ja, genau. Aber ich mache das ja auch schon die ganze Zeit, nur eben nicht als Podcast, sondern auf LinkedIn. Die Muskeln werden stetig weiter trainiert.
Das heißt, du spürst auch nie Muskelkater, sondern ziehst einfach durch, weil du schon so in der Routine bist?
Ich selbst nicht. Ich glaube, was so Postings angeht, bin ich mittlerweile super fit. Ich hatte ja auch den besten Lehrer.
Ja, das heißt, LinkedIn lief gut, Podcast lief weniger gut, beziehungsweise da haben die vielleicht eher dann auch noch Muskelkater-Gefahr, weil wir es auch weniger gemacht haben die letzten paar Monate. Und ja, Podcast, wir sprechen lange schon drüber, was die genaue Ausrichtung sein soll. Und dann skippen wir eine Session, dann skippen wir die zweite Session. Und auf einmal haben wir gefühlt 4 Episoden in 3 Monaten aufgezeichnet, wo wir davor, wir hatten gefühlt einen Run von 70 Episoden, so Woche für Woche, also konsequent durchgezogen. Und trotzdem war die Resistenz da, die Zeit zu blocken mit, ne, Freitag, Mittag. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Theme der Episode. Wir beißen uns rein, wir updaten uns und besprechen eben auch so ein bisschen die Ausrichtung des Podcasts. Aber genau das ist so meine Perspektive darauf. Vicky, wie hast du es wahrgenommen?
Ich glaube, das fängt wirklich bei dem an, ab dem Zeitpunkt, wo man sich etwas in den oder nicht mehr aktiv in den Kalender blockt oder es auch nur einmal ausfallen lässt mit einer Begründung, die sehr schwammig ist, wie, ey, ich habe gerade ultra viel zu tun oder hey, ich habe gerade hier dieses Appointment und das ist super stressig. Das ist eigentlich ein Argument, was nicht zählen darf, weil sonst kannst du es überall immer wieder benutzen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir haben am Mittwoch geschaut, ich glaube, die letzte gemeinsame Episode war 2 Monate her. Gefühlt.
Also wir hatten ein Interview mit Jägermeister im Januar.
Ja genau, aber unsere gemeinsame, wo wir nur zu zweit saßen und uns geupdatet haben, ist 2 Monate her, was einfach übertrieben lang ist. Und hinzu kommt, dass wir, und du hast es gerade schon erwähnt, so ein bisschen überlegen, was einfach eine bessere Ausrichtung ist, jetzt wo einfach so viele Dinge gleichzeitig passieren, unsere Businesses sich weiterentwickeln und auch das Thema Web3 sich so weiterentwickelt hat. Und wir ja sowieso auch schon in den vergangenen Episoden immer Themen mit reingenommen haben, die vielleicht für den Zuhörenden nicht obviously Web3 sind, weil sie jetzt nicht powered by Blockchain sind, wie beispielsweise alles rund ums Metaverse, AI, aber grundsätzlich das Themen sind, die nicht nur uns beide, sondern also zumindest auch in meiner Blase so super viele Leute interessiert. Und wir zum Thema News-Charakter sowieso fast schon nicht mehr hinterhergekommen sind. Es gibt auch super viele gute Podcasts, die das machen. Die recorden dann am Freitag und releasen dann am Samstag. Und dadurch, dass wir das nicht machen, war auch schon immer so ein bisschen schwammig, was sind wir eigentlich und was machen wir? Und ich denke, diese beiden Faktoren, der Inconsistency und der Unsicherheit, hat dann dazu geführt, dass wir uns natürlich privat schon gesehen haben, aber eigentlich auch sehr lange nicht mehr gesehen haben. Und ich mich freue, dass wir das jetzt wieder aufgreifen möchten.
Und das tun wir. In diesem Sinne auch GM W3, Freunde. Eine frische Dosis Web3 und andere Themen. Goodness, Type Beat. Und freue mich, mit euch heute eben über verschiedene Dinge zu sprechen. Wir haben ein paar Themen mitgebracht. Natürlich ging auch vieles im Web3-Space. Wir haben Sora, wir haben die Apple Vision Pro, also da geht einiges. Und Wir gehen einfach das Ding locker an, wir sprechen darüber, was abgeht und wir wollen euch auf dem Laufenden halten, unsere Learnings mitgeben und dann schauen wir, wo sich das Ganze hinentwickelt. Gerade so unser Ziel, zweimal im Monat in etwa, Folgen rauszuhauen, aber auch ultra gespannt auf Feedback von denen, die jetzt noch zuhören, was ihr denn mögt, was ihr euch wünscht, welche Podcasts ihr feiert und was die geil macht. Genau. Und in dem Sinne, Vicky, wenn wir gerade so ein bisschen reinstarten, wir haben schon das Content-Thema angeschnitten und wir haben schon genug darüber gesprochen, wie wertvoll LinkedIn für uns war und können wir auch mal separat zu sprechen, wie wir das überhaupt angehen, was so die Best Practices sind und eben auch der Wert dieses Podcasts. Ich meine, es hören 400, 500 Leute eine Episode, wächst slow and steady, aber diese Tiefe, die entsteht, das Vertrauen, das entsteht, das war auch für uns schon wertvoll, obwohl mein ganzer Content auf Englisch ist, nebst außer dieser Podcast auf Deutsch und ich habe sonst, ja, wir arbeiten mit Web3-Firmen, aber kein Web3-Fokus, das war nie die Positionierung und trotzdem hat das Mehrwert geliefert und aber auch Resistenz erzeugt, weil dann irgendwie so die Frage war, wie passt das überhaupt noch in den Mix rein, was machen wir damit und Vicky, wie hast du es gerade angegangen, also was siehst du top of mind, was sind die Learnings, wenn wir jetzt reflektieren und mal das Update angehen.
Boah, da muss ich auch erstmal nachdenken. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir, wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Es war unmittelbar nach der Konferenz und da war so viel Trubel, sodass wir eigentlich sehr, sehr krass den Fokus jetzt auf unseren Coworking Space und den Hub gelegt haben. Das ist auch eigentlich das, wo gerade meine meiste Arbeit mit reinfließt. Deswegen war wahrscheinlich auch der Fehler, in Anführungszeichen der Fehler, es war ja kein Fehler, ich habe es einfach nur nicht richtig gemacht, dass alles, was ich nach außen getragen habe, immer so Hub-related war und total vergessen, dass eigentlich das, was mich so sehr an diesem Space reizt, ist ja die Innovation und die Entwicklung oder grundsätzlich auch an Technologie reizt. Es ist so, wir sind so krass on the edge, diese ganzen Themen mitzubekommen und diese ganzen Themen mitzugestalten. Und es ist ja ganz cool, wenn man eine Plattform hat, diese dann auch nach außen zu tragen. Also mit meinen, ich weiß nicht, jetzt sind es, glaube ich, mittlerweile 14.000 Follower auf LinkedIn, was ja echt schon einfach viel ist, wie viele Menschen du erreichen kannst oder mit wie vielen Menschen du in eine Diskussion gehen kannst, wenn du einfach über die Themen sprichst, die dich bewegen. Und das versuche ich jetzt gerade tatsächlich auch wieder. Gib ein bisschen mehr Vollgas jetzt auch beim Newsletter bei uns. Da ist jetzt heute ein sehr, sehr interessanter Deep Dive zu Deepin und Decentralized Science rausgekommen. Aber auch jetzt wieder den Podcast zu benutzen, um einfach so über das, was wir lernen, aber auch das, was wir eben als Individuen erleben. Denn ich arbeite trotzdem immer noch in einem anderen Space als du. Aber trotzdem haben wir es immer geschafft, uns in der Woche zusammenzusetzen und über diese Themen mit eigener Meinung zu sprechen. Und mich beschäftigt ja auch sowas wie erreiche ich eine Audience, wie formuliere ich ein Newsletter, genauso wie ich jetzt deinen bei mir in meiner Inbox hatte, zu dem du vielleicht auch gleich mal was sagen kannst, weil ich es sehr, sehr interessant und lustig fand, also im Positiven lustig. Aber jetzt grundsätzlich die Ausrichtung wirklich ist, die Leute an physischen Space zu bringen, aber die Leute auch weiterhin zu educaten, weil das gerade immer mehr zu dem wird, was viele tatsächlich auch an uns wertschätzen. Und das ist krass, mein allergrößtes Learning ist, Leuten eine Plattform zu geben. Denn du musst ja nicht dieses Knowledge komplett alleine haben. Ich habe allein schon hier in diesem Space oder grundsätzlich in meinem Netzwerk, hier laufen so viele verdammt smarte Leute rum, die vielleicht nicht dieselbe Reach haben, nicht dasselbe Netzwerk, in ihrer noch kleineren Blase sind, die du aber einfach mal interviewen kannst. Wir haben jetzt dieses klassische, wir haben uns so Mini-Mics geholt und machen jetzt so sehr noch amateurmäßige Videos von Leuten auf unseren Events oder von Leuten hier und fragen die einfach, hey, woran arbeitest du? Was ist so dein Web3-Case? Was ist Decentralized Science eigentlich? Nur zeitnahes Beispiel zu nennen. Und da ist dann halt eine Person, die babbelt dich dann erstmal 10 Minuten voll. Also im Positiven, im rein Positiven, aber weiß so viel darüber. Das kannst du aufsaugen, das kannst du verwerten. Und die Leute und quasi die Message der Leute eigentlich über deine Kanäle pushen, was eigentlich ein Win-Win für alle Leute ist. So, du hast einfach geilen Content, du hast selber noch was dazugelernt, ohne irgendwie googeln zu müssen oder Perplexity benutzen zu müssen, was jetzt alle irgendwie tun. Ja, und gleichzeitig freut sich die Person, repostet das und das hat einen Netzwerkeffekt. Also das sind so, das versuche ich gerade für mich viel besser zu nutzen, als ich es vorher gemacht habe, weil vorher habe ich es eigentlich nie wirklich genutzt.
Nice. Das heißt, das ganze Hauptthema, die Plattform zu nutzen und gerade auch, was ich aufgegriffen habe, das Thema Tech-Stack, also Perplexity, du hast angesprochen, ist gerade ein bisschen im Hype. Nutzt du es gerade für dich? Wie sieht überhaupt dein Tech-Stack zurzeit aus?
Boah, Perplexity habe ich ein bisschen benutzt, aber ich bin halt ein bisschen biased, weil ich benutze Arc. Ich habe auch letztens gesehen, du benutzt Google Chrome, darauf habe ich dich auch schon angesprochen. Alle bei uns benutzen Arc, das ist dieser neue Browser, der, ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll, als einfach diese Browser-Experience auf ein komplett neues Level bringt. Und wenn du dann halt mit Shortcuts arbeitest und Sachen googelst, in Anführungszeichen, oder einfach nur in die Suchleiste gehst, googelt der halt automatisch für dich. Und auf Perplexity zu gehen, ist nochmal so ein extra Schritt. Und deswegen verchecke ich das meistens, obwohl das in meiner so Favorite-Leiste drin ist. Aber für alle, die Arc nicht kennen, Leute, holt euch das. Das ist krass. Das ist viel geiler, so über Websites hinweg zu interagieren oder zu springen. Und man hat irgendwie eine viel geilere Übersicht und eine viel angenehmere Browsing-Experience. Und die haben auch eine echt coole Mobile-App jetzt, die auch sehr, sehr krass individuell deine Search gestalten kann. Das ist krass, das ist so, warte, ich kann mir das gleich mal zeigen, also für alle, die dann auch YouTube gucken, können sich das mal anschauen, weil ich kann ja einfach mal Notus suchen. Man, warte, du kannst auch vielleicht währenddessen weiterreden, während ich das mache.
Veraltete Webseite, die wir bei der Überarbeitung sind.
Dann doch nicht. Okay, warte. Ich muss es updaten. Tut mir leid. Okay, falscher Alarm. Ich habe das noch nicht geupdatet, beziehungsweise ich habe nur das Video gesehen, wo das vorgestellt wurde, aber das gibt es noch gar nicht. Diese Browse-for-me-Funktion, oder? Egal. War jetzt gerade nicht vorbereitet. Aber es ist auf jeden Fall, alle bei uns benutzen diesen Browser für alles.
Okay, got it. Muss ich auch mal testen. Ich bin immer noch, wie du gesagt hast, auf Google Chrome hängen geblieben. Und Perplexity AI, für die das nicht kennen, ist eine Suchmaschine, die euch Antworten auf Fragen liefert. Auch so im ChatGPT-Style. Aber dabei das Internet surft und da auch aktuelle Artikel zum Beispiel referenziert und zusammenfasst. Und darum ist es ein sehr spannendes Tool für Research und ist eben nicht, wie zum Beispiel bei ChatGPT, abhängig von einer Informationsquelle, sagen wir, ja, bis zu 2021 oder was auch immer gerade heute der aktuellste Stand der Infos ist bei ChatGPT. Und das macht Perplexity AI sehr, sehr stark. Genau, also so viel zu dem. Ich nutze es noch nicht day-to-day, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache.
Aber eine Sache, für die ich die benutzt habe, ist, wenn man so ein Newsletter schreibt oder generell einfach eine E-Mail. Weil das war jetzt nicht der klassische Newsletter, den ich geschrieben habe, sondern ich habe einfach eine längere, sehr informative E-Mail geschrieben mit Informationen, die da rein mussten, die es auch im Internet gibt. Und wenn du manchmal nicht weißt, wie du Informationen zusammenpacken und formulieren musst, Perplexity gibt dir ja auf deine Fragen in der Regel einfach so textbasierte Antworten. Und das hat mir halt voll geholfen, weil ich konnte da sehr easy copy und paste. Klar, du lässt es dir vielleicht von ChatGPT nochmal umschreiben, aber du hast eigentlich sehr, sehr geballte Informationen, die du sonst in meinen Hyperlinks bekommst, hast du so in einem Text und die habe ich halt super gut kopieren können. Also da hilft es schon. Aber ich habe mir sowieso jetzt eigentlich vorgenommen, viel mehr offener für so neue Tools zu sein. Auch wenn das meistens bedeutet, dass man umdenken muss oder sich umstellen muss. Und ich glaube, das hält viele Leute davon ab, solche neuen Sachen überhaupt erst auszuprobieren, weil sie ja sagen, ach, funktioniert doch alles gerade so eh für mich und ich gehöre dazu. Aber diese Offenheit, es passiert gerade so viel und durch AI gibt es so viele von diesen Produkten, die dir ja in deinem Alltag helfen, dass man da schon, also das Setup ist ja mittlerweile super einfach, man muss einfach nur offen genug sein. Das ist eigentlich so mein Takeaway daraus. Aber hast du sonst noch irgendwas, was du, wenn wir schon über Tech-Stack reden, im Alltag benutzt, was so nicht mehr weg darf aus deinem Alltag?
Es hat sich noch gar nicht so viel getan. ChatGPT immer noch das AI-Tool, was ich am meisten nutze. Dann Crisp mit K, auch super, um Meetings zu recorden, zu transkribieren. Und das halt sehr easy, also ich muss da gar nicht mehr dran denken, sondern kann das easy einfach als Input- und Output-Quelle in jeglichen Recording-Apps einsetzen. Und dann habe ich das Transkript und die Zusammenfassung. Also Crisp ist gerade mein Go-To-Transcribing-Tool. Und ansonsten, ich nutze immer noch die gleichen Sachen. Google Workspace, Loom für Screen-Recordings, TextSplace für Text-Snippets. Da kann man auch gut die Prompts abspeichern. Und das wäre jetzt so das, was top of mind ist. Was auf jeden Fall ich noch anschauen werde, ist Raycast. Ich glaube, das feierst du sehr, gell?
Ja, ich bin auch kein Profi. Meine Co-Founder sind auf jeden Fall Profis. Aber ich merke ja, es ist ja dieser Trend, dass alles auf einmal mit Shortcuts funktionieren soll. Und alles soll viel intelligenter, viel effizienter. Im Prinzip das on Steroids, was du sonst kennst. Und Raycast oder, oh Gott, heißt es Raycast oder Raycast? Ja.
Raycast. Weiß ich jetzt gar
nicht. Perfekt. Raycast ist halt, das öffnest du mit einem Shortcut und hast eigentlich All Access zu allem, was auf deinem Rechner stattfindet und noch mehr. Kannst halt automatisiert Seiten öffnen, kannst so Snippets machen, also so Text-Snippets, die du vorschreiben lassen kannst und mit einem Shortcut kannst du dir irgendwo einsetzen. Du kannst, das ist wie so ein Supercomputer, du kannst eigentlich alles darin machen. Du kannst auch rechnen, du kannst ChatGPT fragen. Und boah, ich benutze das meistens, um einfach über Shortcuts einen neuen Window für meinen Browser zu öffnen. Ich glaube, das ist the most used feature, was ich benutze. Und wirklich Snippets. Also so oft, wie ich, und jetzt expose ich mich, dieselbe Nachricht an Leute schicke, wenn ich den absage, zusage, die irgendwo einlade. Also alle, die das jetzt hören, können ja gerne darauf achten, wie ich das schreibe. Ich mache das super gerne über Raycast. Also so, hey, schön, dass wir uns kennenlernen können. Hast du Bock, zum nächsten Open House Day zu kommen? Also, wie gesagt, gerade exposed, aber es ist ja auch fein, denn du brauchst diese Tools einfach, sonst sitzt du viel zu lange an solchen Sachen und wir wollen ja alle ein bisschen Zeit sparen und effektiver werden. Und ob du jetzt irgendwie die Nachricht ein bisschen anders verfasst oder der Inhalt ist ja derselbe, hey, hast du Bock, bei uns vorbeizukommen?
100%. Also weniger ist mehr, das ist das große Learning auch auf meiner Seite, wenn ich auf die letzten Monate gucke. Und da, man denkt, man ist fokussiert und es geht immer noch mehr. Man kann immer noch klarer und spezifischer die Dinge angehen. Und entsprechend auch hier, wenn man da ein bisschen Zeit sparen kann oder repetitive Workflows auch mal ein bisschen verkürzt, umso besser. Okay, so viel zum Tech-Stack-Wiki. Wir haben jetzt auch gesagt, eben so ein bisschen AI-Use-Cases da gerade drin gehabt. Wie sieht Web3 aus? Also meine Main-Activity, die Web3 bezogen ist, ist, dass ich CoinMarketCap wieder gerne aufmache. Bitcoin ja. 50.000 plus.
Ja, es ist richtig geil, gerade im Web3-Space zu sein. Hat natürlich, also ich brauche jetzt die News, jeder, der diesen Podcast hört, wird das auf jeden Fall so mitbekommen haben, dass es jetzt den Bitcoin-Spot-ETF gibt, was einfach bedeutet, dass sehr, sehr viel institutionelles Geld in den Markt fließt und eine allgemeine Akzeptanz gerade entsteht. Witzigerweise ist bei dem Announcement, dem Announcement zum Bitcoin-Spot-ETF, ich glaube, das ist jetzt so 5 Wochen her, hat sich der Markt eigentlich kaum bewegt. Wofür dann wir, also die Szene, dann ein Stück weit wieder belächelt wurden. Aber grundsätzlich merkst du gerade, und es gibt kein genaues Ereignis, außer dass gerade die ganze Zeit Geld reinfließt, warum Bitcoin gerade über 50.000 gestiegen ist, warum Ethereum kurz über 3.000 war und eigentlich alles andere mit angezogen wird, weil Ethereum Spot ETF, so ETH ETF, soll auch schon angegangen werden. Ich glaube, das dauert dann auch noch mal ein bisschen. Aber grundsätzlich hast du halt sehr viel Menschen, vor allem aus den USA oder Banken, die jetzt in Krypto investieren oder Krypto als Asset-Klasse anbieten. Und das ist auch so witzig, weil das spiegelt sich auch in meinem Freundeskreis wieder. Also ich wurde jetzt schon, es geht jetzt wieder die Phase los, wo so Leute in deinem Umfeld sagen, oh, ich möchte in Krypto investieren, wie mache ich das, Wiki? Was benutze ich da? Und also das ist sehr, sehr krass und ich helfe doch super gerne. Und das Schöne ist, dass es halt nicht hypegetrieben ist oder es fühlt sich zumindest nicht hypegetrieben an. Ich könnte dir jetzt gerade gar nicht sagen, sind wir jetzt wieder in einem Bullenmarkt, weil im Endeffekt gerade noch viel zu viel Ruhe herrscht, obwohl Bitcoin gar nicht mehr so weit weg von einem Allzeithoch von, ich glaube, das war 2021 war und wahrscheinlich jetzt auch noch weiter steigen wird. Ohne, dass ich jetzt irgendwie Financial Advice geben möchte oder so krass intensiv auf die Zahlen gucke. Das habe ich ja auch so nie gemacht. Aber mir ist es einfach sehr, sehr stark aufgefallen. Und im Zuge dessen, und das habe ich auch in unser Doc aufgeschrieben, weil ich habe da echt viel drüber nachgedacht, ist halt so, weißt du, als wir diesen Podcast angefangen haben, da haben wir ja über so, haben wir über NFT-Projekte gesprochen. Wir sind ja jedes Mal in diesen Podcast rein und ich habe dir erzählt, welche neuen NFT-Projekte es jetzt gerade gibt. Und irgendwie ein halbes Jahr später habe ich dir erzählt, welche Brands jetzt auf einmal NFTs machen. Und jetzt sind wir an so einem Punkt angekommen, wo viele Dinge einfach vermischen und wir jetzt viel, viel größere Probleme mit Blockchain lösen wollen. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es, und da waren wir noch nie, wo es so Mainstream ist, dass es jeder benutzt. Aber, und das ist sehr wichtig, diese institutionellen Player machen es halt vor. Du hast jetzt halt, um jetzt mal so ein bisschen rein, um ein Beispiel zu geben und reinzustarten, du hast jetzt so eine Telekom zum Beispiel oder so ein Bosch. Die sind schon so lange im Blockchain-Space unterwegs, losgelöst von irgendwelchen Financial Incentives, weil das eine Technologie ist oder ein Layer, die ihre Arbeit effektiver und produktiver macht. Und jetzt mit dem ganzen AI-Boom, ich meine, wer ist gerade top of mind am Aktienmarkt? Nvidia, weil die Chips und die, jetzt fehlt mir das Wort, also die Chips und die Data Storage und all das, was du eben brauchst.
Die gesamte Hardware-Komponente, die benötigt wird.
Genau. Und Nvidia ist da gerade einfach Überflieger. Und jetzt sehe ich auf einmal, das ist so geil. Ich feiere es so sehr. Ich sehe einfach Leute, die irgendwie vorher im Web 3 waren, dann jetzt kurz in AI und jetzt auf einmal über Nvidia Stock Markets sprechen. Wo ich mir halt so denke, hey krass, was für ein Switch habt ihr da durchgemacht? Aber wo das auf einmal interessant geworden ist, Chiphersteller oder wie du Leistung, jetzt kommen wir wieder zu dem Web3-Beispiel, wie du Leistungen dezentralisierst, weil jetzt gerade ist es so, dass Nvidia eigentlich die Marktmacht hat. Und ich glaube, das war auch der Grund, jetzt, das ist einfach nur so Halbwissen von der Oberfläche abgekratzt, warum so ein Sam Altman sagt, ja, ich möchte jetzt auch irgendwie 5 Trillion raisen, um meine eigene Hardware-Komponente zu bauen, damit wir eben nicht von Chip-Herstellern wie Nvidia abhängig sind. Ich weiß nicht, ob du da mehr Infos hast, ich habe das jetzt nur mal so aufgekratzt, aber man merkt, der nächste, ich sag mal, zentrale oder das nächste zentrale Monopol ist jetzt nicht mehr irgendwie Cloud-Provider und Cloud-Storage wie so ein AWS oder das alles, was Google und Amazon machen, sondern es shiftet jetzt. Und wer sind jetzt die nächsten größeren Player da an dem Markt, wenn es um AI geht? Und dazu gehört Chips dazu. Und da ist zum Beispiel jetzt den großen Bogen zu schlagen, ist halt einfach Blockchain wieder super interessant geworden, weil du diese Leistung dezentralisieren kannst. Und das ist so die Grundidee oder eine der Grundideen von DeepIn, heißt das, Decentralized Physical Infrastructure, wo eben Blockchain dazu genutzt wird, die Power von verschiedenen Geräten, beispielsweise jetzt in dem Falle auf der Welt, on-chain zu verbinden und Leute durch Token zu incentivieren, ihre Power freizugeben. Also eigentlich vom Mindset her super simpel, aber dass du eben nicht diesen einen Player hast, sondern eigentlich wie so ein Netzwerk aus ganz vielen, die sich an Storage bedienen können oder an einem Render-Network beispielsweise. Und das ist halt etwas, das Marvin, über sowas haben wir vor 2 Jahren niemals gesprochen, weil da gab es das noch nicht. Es gab die Akzeptanz nicht. Und das funktioniert auch alles noch nicht so übertrieben gut, sonst würden wir es ja alle schon benutzen. Aber es ist so, letzter Punkt dazu, dann ist auch mein Monolog vorbei. Das sind so diese Narrative, die sich über diese Zyklen ziehen. Und jetzt haben wir halt gerade auf einmal wieder dieses Science, Infrastructure und so die zwei eigentlich Narrative, die sich durch diesen Zyklus mitziehen. Und so angeben, in welche Richtung sich die Technologie jetzt unter anderem entwickelt. Und das geht auch viel außerhalb dieser Krypto-Bubble raus. Also Probleme, die super groß sind auf der Welt, jetzt versuchen mit Blockchain zu lösen.
Es ist echt unglaublich spannend, wie wir mit diesen verschiedenen Zyklen eben auch den Narrativ verändern und immer wieder neue Use Cases hervorkommen und ich habe eben die fundamentalen Komponenten von Blockchain-Technologie und sehr zentralen Netzwerken, die miteinander interagieren und on-chain auch verifizieren, was abgeht. Das ist halt wertvoll und jetzt sehen wir was. DeepIn hast du gerade beschrieben, ne? Also dass man hier Infrastruktur, Computer Power verbindet über Blockchain Technology. Wie weit sind wir da schon? Wird das schon stark benutzt? Gibt es da schon spezifische Use Cases oder Sektoren, die da aktiv sind?
Es gibt, ich glaube, das bekannteste Beispiel für Leute, die im Web3 unterwegs sind, sollte Filecoin sein. Also Storage, das nicht genutzt wird, den Leuten freizugeben. Wie das jetzt im Detail funktioniert, kann ich dir gerade gar nicht sagen, weil wir da auch nochmal ein Beispiel im Newsletter gebracht haben, aber jetzt nicht zu tief in die Materie gegangen sind. Aber das gibt es tatsächlich schon länger. Die Idee ist da und jetzt kommt so ein bisschen das Gefährliche. Das ist so ein bisschen, ich will das jetzt nicht mit ICO-Hype vergleichen, aber jetzt hast du auf einmal, dadurch, dass das Narrativ da ist, hast du halt super viele Companies, die jetzt darauf aufbauen. Wir haben zum Beispiel auch das Render Network, die Decentralized Computing, also das, was ich vorhin schon benannt habe, sich auf die Fahne geschrieben haben, dass du halt einfach Access zu einer Cloud hast, die nicht von einem Amazon bereitgestellt wird, sondern halt einfach von ganz, ganz vielen Playern. Was da jetzt die genauen Zahlen sind, wie viele Leute das wirklich nutzen, ob es überhaupt nutzbar ist, sage ich dir ganz ehrlich, weiß ich gar nicht. Das meinte ich halt, es klingt alles so schön, aber bis es erst benutzt wird, dauert das, glaube ich, noch. Wir haben bei uns hier im Hub jemanden sitzen, Juri heißt der, der supportet eine Company, die heißt Swordchain. Und jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Die machen halt auch Infrastructure für Autos, also die PIN für Autos, dass du quasi dir so eine Box mit ins Auto nehmen kannst und deine ganzen Daten, die beim Autofahren gesammelt werden, wie irgendwie Wetter oder hier ist mal Stau oder hier sind die und die Sachen, dass du die quasi an Leute, die diese Daten brauchen, verkaufen kannst und das eben durch Token incentiviert wird. Die machen das jetzt mit größeren Partnern, aber Stand jetzt würde ich sagen, ist vieles davon noch heiße Luft und noch nicht in der allgegenwärtigen Nutzung.
Das heißt aber, du bullish oder bearish? Ich würde sagen, DPEN.
Finde ich schon ganz cool. Ich frage mich, eine Sache, die ich mich immer frage, ist so, wie viel Power brauchst du in dem Moment? Weil du stehst dann ja quasi in Konkurrenz zu Google, Amazon mit dem Cloud-Service und was weiß ich wem, wenn du halt so eine Lösung anbietest. Und ich frage mich halt, wie realistisch das ist oder ob wir nicht einfach sowieso irgendwann an einen Punkt kommen, wo das ganze Konzept von zentraler Power, ob es jetzt irgendwie Kapitalpower ist, ob es Rechenpower ist oder was auch immer, ob das nicht zwangsläufig irgendwann zerbrechen muss, weil vieles davon einfach super ineffizient ist. Und wenn einmal was ausgeht oder kaputt geht, ist jetzt sehr, sehr vereinfacht dargestellt, es immer an einer Company hängt. Weil, und jetzt hier nochmal ein Beispiel und ein Sprung, ich habe das halt bei DeSci, also Decentralized Science, gelernt, ist, dass wenn du jetzt gerade versuchst, irgendwie ein Medikament auf den Markt zu bringen oder überhaupt das Research zu machen für ein Medikament, das dauert ultra lange, ist ultra teuer und wenn du nicht die richtigen Kontakte hast, kannst du es sowieso vergessen. Und mit Decentralized Science wird das halt alles einfach viel breiter gemacht und eigentlich kann jeder teilnehmen, der möchte und die Kredibilität holst du dir durch das Netzwerk und das Funding holst du dir von Leuten, die einfach Bock haben, das zu funden, was in der Regel sowieso Menschen sind, die sich auskennen und an diesem ganzen Research-Prozess öffentlich teilnehmen können. Das hast du ja sonst nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ein Covid-Medikament erstellt wird. Aber rein theoretisch könntest du das auch einfach Open Source nach oben ziehen und viel mehr Menschen in diesen Prozess mit einbinden, weil es eben nicht dieses Incentive gibt von einer zentralen Company, das kannst du auch auf DeepIn beziehen, die ganzen Informationen und Daten für sich selbst zu generieren und noch viel, viel mehr Kosten dadurch reinzustecken. Also du sparst ja im Endeffekt, wenn du es einfach Open Source machst, sparst du ja grundsätzlich Kosten, weil du hast immer Leute, die Bock haben, an sowas mitzumachen. Das ist ja nichts Neues, aber das, und das ist immer so das Konstrukt, was ich dann immer so kritisch beäuge, ist, ich finde es schwierig, an etwas zu glauben, woran sehr, sehr viele Leute gleichzeitig teilnehmen, was dann aber auch erfolgreich skalieren kann. Also ich weiß nicht so ganz, wie es funktionieren soll, wenn irgendwie 100 Leute gleichzeitig an etwas arbeiten und es nicht diese eine Person gibt oder diese eine Company. Aber um es zusammenzufassen, bullish, weil wir einfach über ganz andere Sachen auf einmal sprechen als noch vor 2 Jahren. Ich finde es richtig geil. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß.
Ich habe genau, DeSci, bei dem zuerst, was mir in den Sinn kam, war Martin Shkreli, der, nachdem er aus dem Gefängnis kam, weißt du noch, beim My First Million Podcast, glaube ich, war das, oder zumindest mit Sean Puri, hat er gesagt, ey, ich möchte jetzt eine neue Firma starten. Ich glaube, das hieß hier Druglike, genau. Und da wollte er auch Drug Discovery revolutionieren, indem Menschen, da ging es aber auch um Computer Power liefern in Open Source Netzwerk, um so diese Drug Discovery zu beschleunigen und dazu kontribuieren und dann auch wieder Rewards zu kriegen, wenn sie da genug Computer Power reingepackt haben. Das heißt eigentlich eher so ein bisschen dieses Deepin-Beispiel, was du auch beschrieben hast zuerst, was um Computer Power geht. Bei Decentralized Science, um jetzt da den Übergang zu machen oder das vielleicht nochmal kurz zu erklären, geht es ja jetzt nicht nur um Computer Power, sondern es geht generell um Kontributionen auch im Zuge von Research oder Funding. Also kannst du uns da vielleicht nochmal abholen, was so DeSci wirklich ausmacht, wo wir da gerade stehen?
Ja, ich habe mich da selber, also ich habe ja früher kurz mal Biologie studiert, deswegen bin ich da sowieso ein bisschen attached und ich finde irgendwie Wissenschaft auch richtig cool und ich interessiere mich sowieso voll dafür. Deswegen ist das gerade sowieso eine Bubble, die sich für mich öffnet, wo ich privat auch einfach super gerne Zeit reinstecke, um es zu verstehen. Und man muss ja fairerweise sagen, ich habe ja nichts damit zu tun, ich bin ja nicht in irgendwelche Research-Prozesse verwickelt. Aber es gibt hier in Berlin tatsächlich die Leute von Molecule DAO, die haben auch hier ein Headquarter, die machen auch so, oder nein, lass mich anders anfangen. Irgendwie ist ja so ein Trend gerade in unseren Bubbles, ist so Longevity. Auf einmal will jeder so übertrieben gesund sein und lange leben und irgendwie jünger aussehen, jünger werden, den Körper selbst optimieren. Und ich weiß noch nicht so ganz für mich, ob das gut ist oder nicht gut ist. Aber aus dieser Intention heraus ist halt beispielsweise ein Projekt entstanden, das nennt sich VitaDAO. Das ist wahrscheinlich so das bekannteste DeSci-Projekt. Und ich war auch attached, weil ich habe mit einem Typen, der da involviert ist oder der viel macht, mit dem habe ich halt studiert und dachte halt so, ah cool, was macht der da? Und VitaDAO ist im Endeffekt eigentlich ein Research Pool oder DAO, Decentralized Autonomous Organization. Viele Leute können daran teilhaben, werden incentiviert durch, ich glaube, die haben einen eigenen Token, müssen eigentlich einen eigenen Token haben, ja. Ich weiß gerade noch nicht, wie der heißt. Um eben an diesen Themen wie Longevity zu arbeiten und zu researchen. Und anders als, ich sag mal, in der klassischen Science, hast du das ja meistens immer in so kleinen, zentralen akademischen Grüppchen, die sich die Knowledge irgendwo herholen und dann durch die Tatsache, dass sie jetzt irgendwo an der Uni researchen, wahrscheinlich eher Funding bekommen als random Leute, die sich jetzt mit Longevity beschäftigen möchten. Also so dieses ganze Crowdsourcing, Crowdfunding findet ja eigentlich in der klassischen Science gar nicht statt, weil du eigentlich immer nur so den einen großen oder die großen Geldgeber hast. Und das sind einfach so Jungs und Mädels, die Bock hatten, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und die nutzen einfach Blockchain als Plattform oder Ökosystem, um herauszufinden, was Projekte sind, die gefundet werden können. Und deswegen gibt es den Token. Wenn du irgendwie Bock hast, ein Projekt zu funden, dann kannst du in dieser Timeline, in der Geld eingesammelt wird, Geld dazugeben und bekommst dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, einen prozentuellen Anteil an der IP, die am Ende bei rauskommt. Das ist beispielsweise auch ein NFT, das ist NFT-based. Also nochmal ein ganz anderer Use Case. Und die Leute, die eben dann daran arbeiten, werden eben auch in diesen Tokens bezahlt. Und dann gibt es zum Beispiel so Plattformen, und das ist interessant, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht. Der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, hat auch eine DeSci-Plattform, die nennt sich Research Hub. Ich weiß gar nicht, ob der da auch Co-Founder ist oder ich glaube, er ist sogar Co-Founder, um ehrlich zu sein. Das ist wie Reddit für Research Papers. Das ist so krass, das ist irgendwie voll geil. Und da kannst du zum Beispiel deine Findings auch hochladen. Und das ist halt öffentlich, es ist Open Source. Da kann natürlich irgendwie jeder mitlesen, aber es können auch genauso viel Leute einfach daran partizipieren und dir dabei helfen, an das richtige Ergebnis zu kommen. Das sind alles Prozesse, die in der klassischen Science komplett verschlossen sind. Also du hast diese Transparenz einfach nicht, weil du, und das ist jetzt einfach mal meine Hypothese, du ja sonst Angst hast, dass Leute einfach deine Idee klauen oder da mehr Geld mitmachen können. Und was zum Beispiel, jetzt muss ich nochmal googeln, Pfizer hat voll viele, also ist in VitaDAO investiert durch diese Token. Genau, VitaDAO hat 2023, genau vor einem Jahr, eine Funding Round mit Pfizer announced. Und im Oktober haben die dann gemeinsam ein Spin-Out gemacht in der Biotech-Company, die sich damit beschäftigt, ich glaube, es war irgendwas mit Krebs. Genau, Contributions to Longevity, die, glaube ich, Krebs heilen soll. Oder irgendwas, also jetzt so einfach gesagt, als wäre das nichts Besonderes, aber in die Richtung geht. Also das übergeordnete Thema ist Longevity und Long Life. Und da hat sich Pfizer eben auch daran beteiligt und diese Research eben dezentral nach außen gegeben. Jetzt habe ich schon wieder geredet wie ein Wasserfall. Aber das ist so.
Wie in den guten alten Tagen, Vicky, das ist perfekt.
Aber das ist so das Kernkonzept. Und das versuche ich gerade auch noch zu lernen, weil es gibt ein paar, tatsächlich ein paar DAOs, die eigentlich nur das machen. Es gibt zum Beispiel HerDAO, das ist einfach, also H, genauso wie das H, HerDAO, die beschäftigen sich damit, Research zu machen für den Haarausfall bei Männern. Apparently ist das ein sehr großes Problem. Dann gibt es aber auch noch, ich müsste das jetzt nochmal alles nachlesen. Ich arbeite ja mit Twitter-Listen und habe das in so eine Twitter-Liste gepackt, Decentralized Science, damit ich sowas nämlich auch immer verfolgen kann. Weil es eigentlich gefühlt für alle Sachen irgendwelche DAOs geben kann. Genau, HerDAO. Dann gibt es auch noch irgendein Frauen-DAO für Menstruationstopics, Athena-DAO, Women's Health for Research, Funding, Education und Access. Also es geht halt wirklich in alle Richtungen. Und ich finde es super spannend, aber ich bin nicht tief genug, als dass ich sagen kann, ah ja klar, das funktioniert gerade richtig gut. Aber das ist halt einfach nochmal eine krasse Branche, die eigentlich damit angegriffen bzw. verbessert wird.
Sehr spannend, eben, dass auch große Player wie Pfizer da rein investieren in einen DAO wie den VitaDAO, wo eben einer der USPs ist natürlich, dass sie durch Tokens relativ easy auch an Liquidität kommen und das Ganze raisen können und gleichzeitig auch Governance möglich wird innerhalb dieses DAOs und dadurch wahrscheinlich aber auch der Speed von Entscheidungsfindung beschleunigt wird. Also sehr spannend, das zu sehen und eben wie du gesagt hast, eines der Projekte ist Matrix Biosciences, was aus dem VitaDAO dann herausgespinnt wurde und der VitaDAO klingt jetzt eigentlich so ein bisschen wie ein Inkubator, ein Accelerator für akademische bzw. Seed-Stage-Biotech-Firmen, die sich auf Longevity-Entwicklung fokussiert haben.
Beschäftigst du dich mit sowas, so Longevity?
Auf jeden Fall, ich glaube, ich bin auf jeden Fall hier eine der Zielgruppen oder der Zielprofile. Also es hält sich noch in Grenzen, aber auf jeden Fall immer wieder ein Thema. Ich meine, man sieht es auch am Hype eines Andrew Hubermans oder kennst du Brian Johnson, Die with Zero?
Natürlich. Es ist so, er entertaint mich auf einem ganz anderen Level. Ich finde den so sympathisch. Er opfert sich für die Menschheit, glaube ich, mit dem, was er da gerade macht. Also der muss ja so einen geistesgestörten Dachschaden haben, dass es wieder cool ist.
Ja, also ich finde ihn auch unterhaltsam, top und mega wertvoll, was er auch an Learnings teilt. Man muss natürlich auch sagen, er monetarisiert das Ganze jetzt auch. Ne? Also yes. Nochmal für Kontext, Brian Johnson, Founder von Blueprint, über den sprechen wir gerade, der hat angefangen, seine gesamten Health Stats zu tracken und zwar mit dem Ziel, sein biologisches Alter umzudrehen. Das heißt eigentlich, ne, nie zu sterben. Also das ist so seine Devise, don't die. Und das fing an, indem er das Ganze getrackt hat, hat dann einen Blog gestartet, wo er seine Zahlen und seine Stats öffentlich gemacht hat, hat dann Millionen investiert, um zu schauen, hey, welche Supplements, welche Aktivitäten wie kann ich einfach alles optimieren, um möglichst jung zu bleiben. Für Kontext, wie er sich auch das leisten konnte, da hat Braintree gegründet, auch die Firma hinter Venmo, hat das für hunderte Millionen verkauft. Das heißt, er hat unternehmerisch riesen Erfolg gehabt und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt da all in, wie das viele Unternehmer zu machen scheinen. Ne? Erste, zweite Company, erster Erfolg, jetzt will ich ewig leben. Scheint ein Muster zu sein. Und dann hat er angefangen, auch Content zu veröffentlichen darüber und hat angefangen, Rezepte zu veröffentlichen, weil er dann seinen Blueprint entwickelt hat, wo er sagt, hey, das musst du essen, so sieht das Ganze aus, diese Supplements nehme ich. Und dann hat er eigentlich angefangen, über den Content nicht nur zu unterhalten, sondern auch ja wirklich Mehrwert zu schaffen, weil er gesagt, hey, nimm das, das ist das Rezept, super. Hat sich ein Millionen-Following aufgebaut und hier kommt jetzt der Punkt, wo ich sage, eben mit Vorsicht zu genießen, dass jetzt Brian Johnson hier der Messias ist, der gar nichts im Return möchte, sondern er hat jetzt auch eine Firma gelauncht, da drumherum, wo er Supplements verkauft. Also du kannst jetzt, ich nehme beispielsweise Athletic Greens, AG1, nehme ich jeden Tag und der hat jetzt einen AG1-Competitor, seinen Green Giant Mix oder was auch immer das ist. Aber ich finde das geil. Warum nicht auch ein Business Case drumherum aufbauen, solange das Produkt gut ist und dann entscheidet der Markt, inwiefern sie da auch Interesse dran haben. Und das Ding ist, ich habe Interesse dran und der hat ja auch, als er das gelauncht hat, Millionen bereits eingesammelt an Subscription.
Ja, aber ist ja auch klar. Guck mal, er macht es doch vor. Also klar, wir reden ja über dieses Thema Vertrauen, oder haben wir ganz am Anfang, als wir gestartet sind. Ich würde niemandem eigentlich jetzt mehr vertrauen, ein Supplement zu nehmen als ihm. So, weil er da ja so krass, also klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr weit her, also abgehoben, aber guck mal, der trackt sein ganzes Leben, der dokumentiert alles, er ist super aktiv und er ist auch super sympathisch auf irgendeine komische Art und Weise. Also er ist nicht so steif, sondern er hat auch schon irgendwie Humor. Und ich könnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er ein Produkt launcht, was einfach schlechte Data hat, weil dann würde es ja selbst nicht nehmen. Ist nur meine Hypothese, ist auch super, super naiv so zu denken, aber mittlerweile musst du doch eigentlich diese Richtung gehen, um deine eigenen Produkte zu bewerben. Also du musst so krass nicht nur selbst davon überzeugt sein, sondern du musst es doch auch irgendwie repräsentieren, als dass die Leute dir das glauben können. So ein AG1, keine Ahnung, warum hat das so gut funktioniert? Weil es von Tim Ferriss ist?
Also ist nicht von ihm, aber ich meine, du sprichst es ja an. Am Ende des Tages können wir jetzt nicht abschätzen, wie gut das Produkt ist oder beziehungsweise, also man kann natürlich schon Research machen, die Zutaten prüfen und so weiter und so fort, aber ob Brian Johnson das wirklich selber nimmt oder das alles nur gestaged ist, hey, who knows what, ne? Also können wir nie hundertprozentig sagen, aber was wir sehen ist, weil du seine Inhalte verfolgst, weil er transparent zumindest scheint, seine Daten rausgibt, weil du immer wieder Videos guckst, ihn in deinem Feed siehst, ihn sympathisch findest, du vertraust ihm jetzt einfach, du musst das Research gar nicht mehr machen. Und bei AG1 ist es das gleiche Prinzip, nur dass sie halt andere Influencer reingeholt haben, die über das Produkt reden. Das heißt, Brian Johnson, sage ich das auf Steroiden, weil er sagt, hey, ich bin der CEO, ich bin der Founder, ich nehme das jeden Tag und er hat ja eigentlich dokumentiert, wie er dann auch auf die Formel kam, die er jetzt produktisiert hat und verkauft. Bei AG1, einer der größten Spokespeople, Tim Ferriss, schon seit Jahren auf jeden Fall, Lex Friedman und nicht zuletzt, und ich war überrascht, dass du Brian Johnson als deinen Nummer 1 Supplement-Dealer genannt hast, weil Andrew Huberman ist natürlich im Space wahrscheinlich immer noch der Größte, wenn es um Health Science geht. Und der promotet auch AG1. Und da hat ja auch, wie ist der Kollege bei My First Million, der Gründer von der Rob Dyrdek von MTV, der Superstar. Ne? Rob Dyrdek heißt er. Der hat diese MTV-Show Ridiculousness gehostet. Eine der erfolgreichsten Podcast-Episoden von My First Million, unglaublicher Typ, wärmste Empfehlung, euch da die Folgen auch reinzuziehen. Der hat in eine Supplement-Firma investiert oder mitgegründet. Ich glaube, die heißt Momentum oder Momentus. Es ist so High-Quality-Proteinpulver. Und der hat gesagt in einem Podcast, dass als Andrew Huberman dieses Pulver mal promoted hat im Podcast, 10x the business. So.
Ja, safe.
Durch das Vertrauen, was bei so einer Person entstanden ist.
Ja, safe. Das ist ja auch, ich glaube, da ist, wenn es um sowas geht, ist, glaube ich, auch Mr. Beast so das Paradebeispiel für all diese Sachen. Oder, und wir haben da auch gestern erst drüber gesprochen oder vorgestern, wie heißt der nochmal, Iman Ghazi? Dieser Typ, der so unglaublich viral gegangen ist auf YouTube. Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass der was bewerben will. Also es gibt doch diese eine Serie von ihm auf YouTube mit so 3 Teilen. Und da geht es so ein bisschen um, dass wir zu viel am Handy sind. Also damit fängt das ja alles an. So wie wir uns eigentlich von so Großkonzernen in so ein Loch reinziehen lassen. Und ich habe es am Anfang nicht gecheckt. Ich habe so nach 20 Minuten gucken, ich habe es allen meinen Freunden geschickt. Ich so, Leute, guckt euch das an. Wirklich krass. Aber am Ende hat er irgendwie seinen Kurs oder was auch immer, seine Agentur da beworben. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das so gut gemacht, dass du irgendwie, klar, du checkst schon am Ende, dass da irgendwas beworben wird, egal von wem, egal ob das jetzt dein eigenes Ding ist oder ob du etwas repräsentierst. Aber wenn du so ein großes Vertrauen zu dieser Person aufgebaut hast oder einfach feierst, was die Person macht, ey, diese Leute können dir, glaube ich, alles verkaufen. Das ist schon sehr, sehr krass. Ich hoffe, dass sich irgendwann auch so eine richtig coole Marke bei mir meldet und ich so deren Sachen die ganze Zeit in unseren Videos tragen kann oder essen kann, weil das etwas, was ich natürlich sehr gerne auch selber verkörpern möchte. Aber darauf warte ich noch. Das kam bisher noch nicht. Nike.
Oder du bringst Nike. Oder du bringst natürlich deine eigenen Produkte raus. Ja, Iman Ghazi ist ja auch ein lustiges Beispiel. Müssen wir jetzt nicht, könnt ihr auch googeln, müssen jetzt nicht zu tief bei ihm reingehen. Verfolge ich auch schon seit längerem. Und was all die gemeinsam haben, ist, dass, und gerade auch Mr. Beast, der Content, den sie veröffentlichen, ist halt Teil des Produktes. Ne? Also das Marketing für das, was sie dann verkaufen, ist an sich schon das Produkt, warum die Leute sie verfolgen. Und das ist natürlich ein unglaubliches Flywheel. Und dann baust du halt neue Produkte für die Leute, die deinen Content konsumieren und findest Probleme, die sie haben und kannst monetarisieren. Ob das dann ist durch Services mit einer Agentur und Beratungsdienstleistungen oder Kurse oder Influencer-Deals oder Investments in andere Firmen, über die du dann sprechen kannst. Dieser Leverage, der entsteht durch ein Publikum, was du immer wieder erreichst und was dir vertraut für die Themen, zu denen du stehst, das ist der große Creator-Trend, der auch eben die B2B-Branche beeinflusst und auch den Web3-Space beeinflusst, wo Vertrauen umso wichtiger ist bei den ganzen Projekten, die letzten Jahre herausgekommen sind.
Auch witzigerweise dazu, ich war vor 2 Wochen in dem Solana Ecosystem Call, weil die haben den hier live bei uns im Hub ausgestrahlt und einfach Brian Johnson war Gast. Also der war jetzt nicht bei uns im Hub, hat sich digital dazu geschaltet, weil der jetzt irgendwie sein nächstes, und jetzt, boah, da muss ich jetzt nochmal tief graben, ob das alles so stimmt, aber irgendwie hat er jetzt so ein Affiliate zu Solana, also macht jetzt irgendwas mit Solana. Und dementsprechend war der da einfach zu Gast live und hat einfach, ich weiß nicht mehr, was er erzählt hat, weil ich war ja auch Event-Host und musste mich um ein paar Sachen kümmern, aber einfach Brian Johnson war da. Ich fand das so cool. Ich habe mich da so drüber gefreut, weil es einfach so random ist. Und das ist ja auch das Smarte, der durch so eine Aktion auch, glaube ich, wieder so eine Handvoll Leute erreicht, die vielleicht vorher nicht unbedingt seinen Stuff konsumiert haben. Aber dadurch, dass er auf einmal in so einem Solana-Ecosystem-Call war, wo es eigentlich immer nur so, da geht es halt darum, was passiert gerade im Solana-Ökosystem. Und manchmal packen sich Leute da irgendwelche geilen Gäste rein. Aber der hat da auch irgendwas, ich muss es nochmal googeln.
Hey, wie gut ist es, dass du das erwähnt hast? Ja, der Brian Johnson hat im Januar ein NFT-Projekt mit Superteam DAO gestartet.
Ja, das ist so geil.
Wo sie eine Kollektion für die Blueprint, eben seine Firma-Kollektion, über einen Airdrop an Drip-Holder ausgespielt haben. Drip.house ist das Projekt. Ja. Ist, glaube ich, Collectible-Plattform.
Ja, Drip ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist so eine Kunst- oder so eine Arts-Plattform. Und Superteam ist so das Community-Vehicle von Solana. Also alles, was du eigentlich hier, wenn du mal im Hub vorbeikommst und irgendwelche Events von Solana stattfinden, sind das eigentlich immer Superteam-Events, weil die einfach nochmal eine eigene Entity für ihre ganzen Community-Aktivitäten haben, damit das nicht alles über die Foundation geht, sondern dass du wirklich immer in jedem Land hast du so Superteams. Das ist so krass, die haben das so smart gemacht und Superteam DAO ist übergeordnet einfach der Begriff, aber dann hast du Superteam Germany, dann hast du irgendwie Superteam Portugal, falls es sowas schon gibt, Superteam Dubai, da irgendwo, wo die sind. Aber das ist auf jeden Fall krass, das habe ich irgendwie voll vergessen, dass das passiert ist. Jetzt sehe ich es auch gerade.
Und also so viel random. Mehr, als dass es ein Kunst-Collectible-Projekt ist, wissen wir nicht. Nur für Leute, die bei Drip schon registriert waren, haben einen Airdrop gekriegt oder konnten den claimen. Ging jetzt da Collectibles mit verschiedenen Raritätsstufen auch ausgespielt. Und hey, also im ersten Schritt ist jetzt wieder mal um dieses Thema, welchen Wert hat das, was passiert jetzt hier, was kann in Zukunft passieren? Keine Ahnung. Im ersten Schritt ist es aber auch ein Collectible, ne? Aber das ist jetzt auf der Wallet, oder in der Wallet, das ist auf der Blockchain. Also, wer weiß, vielleicht gibt es mal einen Airdrop, wo sie Rabatt kriegen auf die Blueprint-Kollektion oder an einem Event teilnehmen können, wo Brian Johnston vor Ort sein wird und nur Holder von diesem Airdrop dabei sind oder die kriegen einen VIP-Access. Also das fängt wieder die verschiedenen Möglichkeiten und Use-Cases auch an, die möglich werden durch eben die NFTs, die gehalten werden. Und ja, gut, dass wir gerade auf die Brücke in Zep 3 gefunden, Vicky, ist doch fantastisch.
Ja, aber das ist ja auch, um auf das Thema jetzt zum gesamten Podcast zu kommen, man assoziiert ja einfach super viel, was man selbst auch irgendwie im Alltag erlebt. Und da habe ich jetzt gerade irgendwie wieder diese Brücke gemacht. Und es ist auch so witzig, wenn du bei Twitter guckst zu seinem Announcement, da hast du jetzt halt immer ein paar Leute, die jetzt Bilder posten und sagen, in honor of Brian Johnston joining Crypto Today, I'm eating Blueprints tonight. So, fertig. Marketing durchgespielt. Das ist schon ganz cool.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann haben wir Brian Johnston auch durchgekaut für heute. Mal schauen, ob wir uns seinen Blueprint auch noch holen oder wie das mit den NFTs weitergeht.
Ja.
Wir sind auch schon mit der Zeit in Richtung Hardcut. Hast du noch, Vicky, von deiner Seite Themen oder zumindest Referenzen, die wir unseren Freunden noch mitgeben möchten, neben OpenAI Sora, ich glaube, das wurde schon durchkaut auf Social Media, Apple Vision Pro kam raus, ja, mal schauen, wie das vom Markt empfangen wird, können wir auch mal in einer einzelnen Folge ein bisschen Prognosen besprechen, aber
ich glaube, da werden wir sowieso, wenn ab dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwelche News und Updates dazu gibt, wird Apple Vision Pro immer wieder relevant bleiben. Für mich ist das so, es ist so krass, da wird sich, glaube ich, noch viel, viel verändern. Aber das haben wir ja schon mal besprochen. Und Sora, genau, hat, glaube ich, schon jeder die AI-generierten Videos gesehen und analysiert oder gesehen, was Sam Altman immer gepostet hat nach so Wunschprompts. Aber Stand jetzt kann man es, glaube ich, noch gar nicht benutzen. Oder nur in den USA. Ich glaube, noch gar nicht benutzen. Oder in den USA. Ich bin mir gerade nicht sicher. Zumindest wir nicht. Aber sobald das geht, können wir da, glaube ich, auch nochmal richtig viel zumachen. Weil das ist schon sehr, sehr krass.
Auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht groß selbst getestet. Stock-Footage auf jeden Fall in Gefahr und ja, meine Prognose, Persönlichkeiten werden noch wichtiger. Das ist jetzt die Zeit, wo, hey, entweder gehst du all in AI oder du sagst, nee, ich will von Mensch zu Mensch konsumieren und darum eben das Thema Personal Branding, Creator-Tum erlebt nochmal einen Aufschwung. Aber ich meine, sich vorzustellen, dass jetzt eben du sagen kannst, hey, gib mir jetzt, das habe ich bei einer All-In-Folge so gehört, gib mir den Star-Wars-Film, aber aus der Perspektive von Darth Vader.
Ja, und dann
generiert sie den Gen-AI, bumm, drückst den Knopf und dann kriegst du die gleiche Timeline, aber aus der Perspektive von Darth Vader als Main-Character. Und wie lange das noch geht, 5 Jahre, 10 Jahre, whatever it is, an einen Punkt zu kommen, wo du einfach mit einem Prompt Filme, Welten, Spiele ausgespielt bekommst, das ist crazy. Und in die Richtung scheint es zu gehen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wahrscheinlich noch mehr auch von Mensch zu Mensch kommunizieren und Content konsumieren. Also ich bin sehr gespannt, wo das hingeht und ich denke, bis wir dahin kommen, ist gerade Sora am spannendsten eben für Stock-Footage oder Meme-Type-Videos. Aber müssen wir noch tiefer reingehen und sehen oder dann auch schauen über die nächsten Wochen, Monate, was für die coolsten Use Cases auch sind, die Menschen benutzen.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Können wir gerne
Apple Vision Pro noch nicht bestellt, bisschen groß.
Jo, noch nicht bestellt.
Ich weiß auch nicht, was das für die junge Generation tut, wenn noch mehr abgekapselt ist und was so die Second-Order-Effekte sind, wenn du eine Projektion hast, die weiter weg erscheint, aber eigentlich direkt vor deinen Augen ist. Was tut das mit einem? Und schon auch, ja, ist mehr Technologie und immersive Welten, ist das wirklich das, was der Gesellschaft gut tut? We shall see.
Wir werden es in den nächsten Episoden besprechen.
Wir werden es besprechen. Aber lustige Prognose war auch von Jason Kalanakis. Er sieht es vor allem als Competitor für Laptops und PCs oder auch Fernseher. Also werden sehen. Schickt uns rein. Habt ihr Apple Vision Pro schon getestet? Sora, andere Tools, Trends, whatever it is, let us know. Reflexion, Vicky, ich weiß nicht, wie viele hier noch hören. Es war ein holpriger Start in die Folge. Also, ich habe kurz auch gedacht, Digga, cut das raus, wo ich so nochmal rumgerambled habe zum Podcast-Struggle. Und ja. Dann kamen wir in den Flow, also so die zweite Hälfte war sehr nice und hat auch wieder gezeigt, was das ausmacht. Und ja, Mann, das sind die Raps, das ist der Content-Muskel, der Podcast-Muskel. Ja. Wie siehst du es?
Sehr, sehr ähnlich. Einfach so random wieder mit dir über alles Mögliche zu sprechen und gerade eigentlich auch von Thema zu Thema zu switchen. Aber das gefällt mir eigentlich auch am besten, weil wir immer nur das, wir reden ja über das, womit wir uns beschäftigen und was uns interessiert. Und ja, ich freue mich auf alle Themen, die jetzt noch auf uns zukommen. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock und den Muskel können wir auf jeden Fall wieder trainieren.
Let's go, das machen wir. Also seid gespannt auf Web3-related Content, viel Creator-Tum, die neuesten Trends und Technologien und wie wir die in den Kontext setzen von unseren Firmen, die wir aufbauen. Wir haben VC, wir haben Agenturen, wir haben digitale Produkte. Das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Aber wir haben auch sehr viel mit Corporates zu tun und Brand-Leadern. Also in diesem Sinne, auch Gäste werden wieder reinkommen und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Work in progress. Und wenn irgendjemand von euch Feedback hat, let us know. In diesem Sinne, we out. Das war eine Frage.
Ja, wir sind. Ja, we out.
Ciao, tschüss.
Ciao. Ciao.